Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche umstrittenes Fischöl. Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl gelten seit langem als kardioprotektiv und vorbeugend bei vielen anderen Krankheiten. In letzter Zeit sind allerdings einige Studien erschienen, bei denen Fischöl bei der Sekundärprävention nicht erfolgreich war. Wo und wie sollten Omega-3-Fettsäuren zur Prävention und Therapie eingesetzt werden? Mehrfach ungesättigte Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind funktionelle Bestandteile von Zellmembranen, besonders im Nervensystem. Außerdem sind sie Ausgangsstoffe für wichtige Gewebshormone. Ein gesundheitlicher Nutzen ist vor allem für die längerkettigen Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, kurz DHA, nachgewiesen, die hauptsächlich in fettreichen Seewasserfischen vorkommen. Seit den frühen 1970er Jahren werden diesen Fettsäuren kardioprotektive Wirkungen zugeschrieben. In einer Beobachtungsstudie bei Inuit auf Grönland konnte ein Zusammenhang zwischen der Zufuhr von langkettigen Omega-3-Fettsäuren aus dort verzehrten Fischen und einer im Vergleich zu in Dänemark lebenden Inuit geringeren Häufigkeit koronare Herzkrankheiten festgestellt werden. Seitdem sind Tausende von Studien mit Omega-3-Fettsäuren bei verschiedenen Indikationen durchgeführt worden, nicht immer mit positiven Ergebnissen. Vor allem hinsichtlich des Einsatzes in der Sekundärprävention haben einige kontrollierte Studien in letzter Zeit die positive Wirkung etwas gedämpft. Kein Einfluss bei Vorhofflimmern auf kardiovaskuläre Ereignisse nach Myokardinfarkt oder nach ischämischem Schlaganfall bzw. ischämischen Herzerkrankungen.
Andere Untersuchungen dagegen geben erste Hinweise für einen Nutzen bei Psychosen, ADHS, Demenz oder entzündlichen Erkrankungen. So deuten verschiedene Studien auf einen schwach positiven Effekt von Omega-3-Fettsäuren auf einige patientenrelevante Endpunkte bei Psoriasis hin. Allerdings sind diese Ernährungsstudien in der Mehrzahl noch mit Vorsicht zu genießen. Ergebnisse aus Ernährungsstudien sind nur dann valide, wenn bei einer Intervention die begleitende Kostform kontrolliert und zusätzlich bewertet wird. Es ist meist notwendig, den Probanden Ernährungsempfehlungen an die Hand zu geben. Nur dann sind die Effekte auf die Intervention zurückzuführen. Dies ist leider ein häufig vernachlässigtes Problem bei Ernährungsstudien, erklärt der Ernährungswissenschaftler Professor Dr. Peter Steele, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die Studienergebnisse müssen in Zusammenhang mit der Ernährungssituation insgesamt berücksichtigt werden, denn die Aufnahme einzelner Fettsäuren ist nicht vom Lebensmittelverzehr zu trennen und deren Wirkung nicht von der Wirkung sonstiger Inhaltsstoffe. Für die Ableitung von evidenzbasierten Ernährungsempfehlungen mit hohem Härtegrad sind eigentlich kontrollierte Interventionsstudien nötig. Derartige Studien sind vor allem im Zusammenhang mit Primärprävention schwierig, sagt Steele. Ernährungsstudien seien meist Kohortenstudien, Beobachtungsstudien, die über einen langen Zeitraum gehen und viele Begleitumstände untersuchen sollten. Daher sind kausale Rückschlüsse auf einzelne Risikofaktoren selten möglich, wie auch oft bei Interventionsstudien mit Ernährungsmodifikation.
Am besten wurden die langkettigen Omega-3-Fettsäuren hinsichtlich ihrer Effekte in der Prävention und Therapie der koronaren Herzkrankheit untersucht. Hier sind bei zwei Indikationen Fischölpräparate als rezeptpflichtige Arzneimittel zugelassen. Zur Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt und bei Hypertriglyceridämie. Nach der Leitlinie Fettkonsum und Prävention ausgewählter ernährungsbedingter Krankheiten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. von 2006 ist die Evidenz für eine protektive Wirkung der langkettigen Omega-3-Fettsäuren in der Primär- und Sekundärprävention der KHK-Mortalität überzeugend. Ein Mindestanteil dieser Fettsäuren in der Nahrung kann die Triglyceridkonzentration im Plasma absenken und die LDL-Cholesterolkonzentration gelegentlich anheben. Ein Einfluss auf die HDL-Cholesterolkonzentration konnte bisher jedoch nicht gezeigt werden. Eine überzeugende Evidenz besteht nach der Leitlinie auch für eine blutdrucksenkende Wirkung von langkettigen Omega-3-Fettsäuren in der Primärprävention und der Sekundärprävention der Hypertonie. Nach der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schützt der wöchentliche Fischverzehr wahrscheinlich vor ischämischem Schlaganfall. Doch die Aufnahme von langkettigen Omega-3-Fettsäuren bietet keinen Schutz vor hämorrhagischem Schlaganfall. Auch das Schlaganfallrisiko bei Herzinfarktpatienten wird möglicherweise nicht beeinflusst. Der Austausch von Arachidonsäure durch EPA und DHA und dadurch bedingt eine geringere endogene Bildung von proinflammatorisch wirksamen Eicosanoiden legt eine erhöhte Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren und/oder eine verminderte Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren bei chronisch entzündlichen Krankheiten nahe. Studien mit EPA und DHA bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Psoriasis oder atopischer Dermatitis liefern zwar Hinweise auf einen möglichen Nutzen, allerdings sind die Ergebnisse bisher kontrovers und nicht in entsprechenden Leitlinien aufgenommen worden. Bei rheumatischer Arthritis ist der positive Effekt einer Gabe von langkettigen Omega-3-Fettsäuren im Rahmen einer ovo-lacto-vegetarischen Kost in verschiedenen Studien dagegen belegt, ergänzt Stehle.
Die Ernährung hat neben dem Rauchen quantitativ einen großen Einfluss auf die Krebsentstehung. Beide sind für ca. 30% der Erkrankungen verantwortlich. Besonders Krebslokalisationen im Orogastrointestinalbereich besitzen einen starken Ernährungsbezug. Omega-3-Fettsäuren zeigten in Tierexperimenten einen geringen schützenden Effekt. Nach der Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung schützen EPA und DHA möglicherweise vor der Entstehung eines Prostatakarzinoms. Außerdem senkt eine erhöhte Aufnahme von langkettigen Omega-3-Fettsäuren oder ein günstiges Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren möglicherweise das Darmkrebsrisiko. Langkettige Omega-3-Fettsäuren sind für den Schwangerschaftsverlauf und die kindliche Entwicklung sehr wichtig. Sie können das Risiko für Frühgeburten mindern, außerdem fördern sie die visuelle und kognitive Entwicklung des Fötus und des Neugeborenen. Vor allem DHA, aber auch die Omega-6-Fettsäure Arachidonsäure werden nämlich in sehr hohen Mengen in das Hirngewebe eingebaut. Daher ist eine regelmäßige, ausreichende Zufuhr von DHA während der Schwangerschaft und der Stillzeit wichtig. Nach den Zufuhrempfehlungen der Perinatal Lipid Nutrition Group und des Early Nutrition Programming Project sollte eine mittlere Aufnahme von mindestens 200 Milligramm DHA pro Tag für Frauen während der Schwangerschaft und der Stillzeit erreicht werden, durch den Verzehr von 1 bis 2 Portionen fettreichem Meeresfisch pro Woche, gegebenenfalls mit Supplementen oder angereicherten Lebensmitteln.
Konkrete Empfehlungen für das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren gibt es bisher nur für die beiden essentiellen Fettsäuren Linolsäure, Omega-6 und Alpha-Linolensäure, Omega-3. Dieses Verhältnis sollte 5:1 nicht überschreiten. Entsprechend dem aktuellen Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt dieser Wert aber bei ca. 8:1. Die Umwandlung von Alpha-Linolensäure in die längerkettigen EPA und DHA ist nur sehr eingeschränkt möglich. Daher sollte in jedem Fall auf eine adäquate Zufuhr auch von diesen Fettsäuren geachtet werden. Derzeit ist in der Bevölkerung das Gesamtverhältnis der mit der Nahrung aufgenommenen Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren nicht ideal. Stehle empfiehlt, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, im Sinne der Prävention die Aufnahme von Omega-6-Fettsäuren zu reduzieren und die Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren zu erhöhen. Physiologisch wünschenswert sind vor allem die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, erklärt Stehle. Daher sollte möglichst 2-mal pro Woche fettreicher Seefisch verzehrt werden. Mehr Fischprodukte wären zwar wünschenswert, aber aufgrund des offensichtlichen ökologischen Problems der Überfischung der Meere nicht umsetzbar, ergänzt der Ernährungswissenschaftler. Fischölkapseln seien relativ erfolgreich in Studien untersucht worden und hätten den ökologischen Vorteil, dass sie auch aus sonst ungenießbarem Fisch hergestellt werden können, zum Beispiel aus grätemreichen Fisch. Steele empfiehlt die Verwendung von Fischölkapseln als Nahrungsergänzungsmittel nur für Personen, die keinen Fisch mögen oder nicht essen wollen. Bei pflanzlichen Lebensmitteln hat Leinöl ein günstiges Gesamtverhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren mit 1 zu 3, auch Rapsöl mit 2 zu 1 oder Walnussöl mit 4 zu 1.
Inzwischen gibt es mit Omega-3-Fettsäuren angereicherte Lebensmittel wie Margarine und Frühstückscerealien, aber noch keine offiziellen Richtwerte für die empfohlene Tageszufuhr von EPA oder DHA. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt jedoch, Höchstmengen für die Anreicherung von Lebensmitteln mit EPA und DHA festzusetzen. Außerdem sollten Lebensmittel, die üblicherweise keine Fette enthalten, wie Erfrischungsgetränke, nicht mit Omega-3-Fettsäuren angereichert werden. Im Mittel sollten täglich nicht mehr als 1,5 Gramm ungesättigte Omega-3-Fettsäuren aus allen Quellen verzehrt werden. Zu den möglichen Nebenwirkungen zusätzlicher zugeführter Omega-3-Fettsäuren zählen ein erhöhtes Blutungsrisiko, eine Beeinträchtigung der natürlichen Immunabwehr bei älteren Menschen, unter bestimmten Bedingungen Herzrhythmusstörungen oder ein erhöhter Cholesterinspiegel. Bei bis zu 3 Gramm längerkettige Omega-3-Fettsäuren pro Tag sind aber keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.